Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Heute was Besonderes geschehen sei. Ich glaube, dass Gott was vorhat. Ich glaube, dass es völlig übernatürlich heute was geschehen wird. Ich glaube, dass Menschen jetzt gleich geheilt werden. Gott hat uns durch mehrere prophetische Worte gesagt, dass Heilung da ist und dass hier Engel da sind für Heilung. Und ich möchte jetzt mal alle, das muss nicht körperlich sein, kann auch seelisch sein, möchte alle bitten, die sagen, ich habe eine wirklich absolut aussichtslose Situation in meinem Leben. Wenn es dich betrifft, wärst du so nett und würdest kurz mal die Hand heben. Eine aussichtslose, ja, eine aussichtslose Situation, wo du sagst, ja, da und dort, wo wirklich menschlich nicht viel machbar ist. Ich will euch ganz besonders zusprechen. Gott hat es gesehen. Und ich werde jetzt gleich eine Predigt halten über Hannah, weil Hannah ist eine Frau, die in einer aussichtslosen Situation war. Und ich möchte, dass ihr die sehr persönlich nimmt für die Situation, die euch jetzt gerade betrifft. Ich mag die Hannah, weil Hannah etwas verkörpert, etwas tut, was ich auch sage, eigentlich steht die irgendwie so ein bisschen symbolisch für Gemeinde. So müssten wir als Gemeinde funktionieren. Und das tun wir auch. Und deswegen haben wir auch die Gebetswoche zum Beispiel. Hannah ist, ich lese euch mal die Geschichte von ihr vor. Ich habe den Text ein bisschen gekürzt. Das heißt, ich habe versucht, es ist erstmal ein bisschen schwierig, sonst alles auf einen Sheet zu kriegen und noch lesbar zu haben. Aber ich habe es auch so mit Dingen, die sicherlich wichtig sind und die man gerne im Text nochmal nachlesen kann, wenn man zu Hause ist oder nachher. Und ich will euch aber die Geschichte von Hannah vorlesen. 1. Samuel 1, das erste ist leider nicht drauf. Da gab es einen Mann, der hieß Elkanah und der hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere hieß Penina. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hat. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang. Und da sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund, denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich. Ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hannah aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Eli antwortete und sprach, geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Und als die Tage nun um waren, ward Hannah schwanger und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn so sprach sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Die Hannah befindet sich in damaliger Zeit in einer sehr schwierigen Situation. Zumal sie eine Zweitfrau ist, also sie ist die zweite Frau, kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber damals war das durchaus üblich. Und da gab es sowieso schon jede Menge Schwierigkeiten und Competition, das kann man sich vorstellen, nicht? Man liebt den gleichen Mann und dann hat der dich mehr angeguckt als mich und so. Also da ist für Neid und Schwierigkeiten Tür und Tor geöffnet. Und auf jeden Fall war es so, dass die eine, die bekam Kinder. Und in damaliger Zeit galt man als gesegnet, wenn man Kinder bekam. und man war, galt als verflucht, wenn man die Kinder nicht bekommen hat. Und Hannah galt als verflucht. Hannah galt als eine Frau, die quasi ihren Job nicht gemacht hat, denn sie war ja dafür da, Kinder zu gebären. Ist ein bisschen, da schreit heute jede Frau Rechtler sofort auf, nein! Und ich verstehe sie, sie hat ja recht, ja. Aber damals war es eben so, da hat kein Mensch danach gefragt. Und Hannah befindet sich in der Situation und es gibt für sie eigentlich keine Hoffnung. Was willst du denn machen? Hast du ja schon alles probiert. Und Hannah macht eine Sache, nachdem sie wieder mal so richtig verspottet wird, das kann man also in dem Text, den ich ein bisschen weggelassen habe, nachlesen, von der anderen Frau, nachdem sie sie so richtig hat auflaufen lassen, geht Hannah in den Tempel. Und damals gab es ja keinen Tempel, damals war das noch die Stiftshütte, das war der Tabernakel, also wenn da jetzt Tempel steht, war das eigentlich die Stiftshütte. Der Tempel wurde später gebaut, das ist die Zeit kurz nach den Richtern. Und die wurde ja erst, das Tempel wurde ja erst unter Salomon gebaut, also ein paar Jahre, einige Jahre später. Und von daher, sie war dort und da gab es den hohen Priester, den Eli, und sie ging rein und sie hat so richtig ihr ganzes Herz vor Gott ausgeschüttet und hat ihm alles gesagt, was sie bedrückt. Und hat ihm gesagt, Gott, das ist meine Situation, ich bin unfruchtbar, es klappt nicht, nichts läuft hier, es gibt überhaupt keine Chance für mich. Aber Gott, und man merkt so richtig, sie ist so impulsiv dabei, so sehr, dass Eli glaubt, sie ist betrunken. Ich denke nicht nur, also ich meine ganz ehrlich, wenn du jemanden nur die Lippen bewegen siehst, ist der Sprung zu dem, dass du glaubst, er ist betrunken, schon gering. Ja, also das kommt dir nicht so schnell. Aber wahrscheinlich war da mehr, da war Action, ja, und wahrscheinlich hat die gewackelt und sonst was und hat da in ihrem Schmerz sich bewegt und dann denkt, so ähnlich wie an Pfingsten, es ist nämlich wirklich so, ganz häufig, wenn der Heilige Geist am Werk ist, glauben andere Leute, die Leute sind besoffen. Also das ist gar nicht neu, das ist uralt, passiert immer wieder. Auch an Pfingsten dachten die Leute, die Jünger wären besoffen, weil sie in anderen Sprachen sprachen. Ja, also in anderen Sprachen sprechen, das macht einem nicht besoffen, da muss noch mehr kommen, da muss auch Action dazu. Also wir sehen, das ist so parallel dazu. Hannah war an der Stelle richtig ergriffen und war ziemlich gebeutelt und innerlich aufgewühlt und der Eli sagt, hey, sollst hier nicht betrunken in das Tabernakel, in dieses Zelt der Begegnung kommen, da wo Gott ist, sondern gefälligst nüchtern. Und sie sagt, nein, bin ich nicht, ich bin überhaupt nicht, aber mein Herz ist so voller Schmerz. Und ich finde, es ist so cool, das zu sehen, da ist ein Mensch, der hat ein großes Anliegen und er macht genau das Richtige. Er geht nämlich zu dem, der helfen kann, zu Gott. Und dort haut er alles raus, was ihm so auf dem Herzen liegt. Und das, finde ich, ist eine ganz gute Sache, die man von ihr lernen kann. Und wenn wir mal weiterschauen in die biblische Geschichte, werden wir feststellen, Hannah war nicht allein. Da gab es zum Beispiel die Sarah. Die Sarah, das war die Frau vom Abraham und sie war unfruchtbar. Sie konnte keine Kinder kriegen. Und das war für sie ein großes Problem, weil Gott hatte noch dem Abraham versprochen, du wirst der Vater vieler Völker sein. Also da wurde der Druck vermutlich, also aus meinem Ermessen, ich glaube, der Druck wurde da noch viel höher. Ne? Jetzt musst du noch mithelfen, dass die Verheißungen Gottes für deinen Mann in Erfüllung gehen. Boah, ja. Und ihr habt probiert und nichts passiert. Ganz schlimme Geschichte. Dann gibt es eine zweite Frau, das ist nämlich die Rebekka. Die Rebekka ist die Frau vom Isaak. Und was war sie? Sie war unfruchtbar. Schon merkwürdig, ja? Scheint in der Familie zu liegen, aber die haben ja gar nichts miteinander zu tun. Die Frau kam ja aus einer anderen Familie. Also, sie war unfruchtbar. Und sie bekommt Zwillinge, Esau und Jakob. Und dann die dritte Frau. Ist die Rahel. Das ist die Frau von Jakob. Und was ist sie? Sie ist unfruchtbar. Und was bekommt sie? Sie bekommt den Josef als Sohn. Das ist derjenige, der Herr nachher sein ganzes Volk rettet vor der Hungersnot. Und die drei, allein die drei Frauen, es ist überall immer die gleiche Situation. Es ist menschlich nichts möglich. Es ist alles zu spät. Und die Leute gehen zu Gott und Gott schenkt ihnen etwas, was nachher nicht nur die Lösung für sie ist, sondern fürs ganze Volk, für die ganze Welt. Werden wir noch sehen. Dann gibt es die Tamar. Die Tamar war wahrscheinlich selber nicht unfruchtbar, das kann man nicht so genau sagen, aber der erste Sohn, den Juda ihr gegeben hat, sie haben halt waren verheiratet, natürlich haben sie versucht, Kinder zu kriegen. Er stirbt, bevor sie Kinder haben kann. Der zweite Sohn, der ihr gegeben wird, der stirbt auch, bevor sie mit ihm Kinder hat. Und dann galt sie als verflucht. Und man war schon dabei, sie rauszuwerfen und zu steinigen. Und dann gab Gott ihr Frucht. Das ist zwar so ein bisschen link angebahnt, die ganze Geschichte, aber das Interessante ist, die Frucht, die bei ihr rauskam, nennt sich mit Namen Peres und Shimon und auf Deutsch Durchbruch und Befreiung. Weil nämlich Gott, wenn er deine Unfruchtbarkeit wegnimmt, bringt er Durchbruch und Befreiung. Denn das ist sein Programm. Und wenn wir zu Gott mit der Unfruchtbarkeit unseres Lebens gehen und ihm vertrauen und ihm auf ihm alles unsere Hoffnung setzen und alles investieren in diese Beziehung zu Gott, dann werden wir erleben, dass dabei Befreiung und Durchbruch rauskommt. Die nächste Frau, die unfruchtbar war, das war die Mutter von Samson. Von Simson oder Samson oder wie man sagen möchte. Das war nicht niemand anders als der Befreier seines Volkes. Zu der Zeit, wo er gelebt hat als Richter, kam er gerade im richtigen Moment und Gott hatte ihn so ausgestattet, dass er sein ganzes Volk befreien konnte. Also aus Unfruchtbarkeit, Gottes Handeln, kommt Rettung fürs Volk. Schon merkwürdig. Und dann die nächste Frau ist unsere Hanna. Und sie bekommt den Samuel. Und Samuel ist ein extrem wichtiger Mann in der Geschichte Israels. Denn er markiert die Trennfläche zwischen dem Buch Richter und also da, wo die Zeit der Richter war. Also das Volk Israel wurde regiert von Menschen, die man Richter nannte. 12 an der Zahl. Und diese Richter, die haben immer dafür gesorgt, wenn gerade das Volk Israel gerade mal wieder massiv abgefallen war, dass sie sie wieder zurecht zu Gott gebracht haben. Wenn man das Buch Richter liest, dann merkt man, es ist nichts für schwache Nerven. Also das Volk Israel war immer so hier, Gottes Erkenntnis, und dann haben sie wieder gesündigt, dann kamen die Philister oder die anderen Länder und wollten sie umbringen, dann standen Richter auf, Erkenntnis ging wieder hoch, dann war es wieder so, zeitlang hielt es, solange wie die Richter lebten, und dann fing das Volk an, wieder anderen Göttern nachzulaufen, und dann kamen wieder die Philister, zack, das 12-mal in der Reihe auf 400 Jahre. Also das ist die Geschichte. Und diese Geschichte der Richter endet mit Samuel. Und die Geschichte der Könige fängt an mit Samuel. Und er ist der erste wirklich benannte Prophet des Volkes Israels. Wenn man so will, ist Samuel ein Reformator. Er reformiert eine Zeit in eine völlig neue Zeit. Er ist derjenige, der eine neue Gottesoffenbarung reinbringt. Und woraus kommt er? Er kommt aus Unfruchtbarkeit. Und das ist faszinierend. Da geht menschlich nichts. Und dann handelt Gott. Und dann verändert sich das für alle Menschen plötzlich. Samuel ist im Alten Testament wirklich ein kompetenter Mann. So kompetent, dass alle ihn fragten. Saul hat es ein bisschen, würden wir mal so sagen, übertrieben, weil der hat ihn noch als Toten beschwören lassen und wollte von ihm Antwort. Nicht nachmachen, liebe Kinder, ja? Völlig blödsinnige Idee, bringt total Minuspunkte bei Gott und führt zum Abfall. Also lass die Finger weg, nicht so Dinger machen. Ja? Aber trotzdem, er versuchte von Samuel noch eine Wahrheit rauszuquetschen, weil dieser Samuel in seiner Zeit der kompetenteste Mann des ganzen Volkes war. Und der kam aus absoluter Hoffnungslosigkeit heraus, aus etwas, was gar nicht funktioniert. Und die Hanna gebiert Samuel. Und Samuel rettet sein Volk. Und das ist faszinierend zu sehen, dass aus Unfruchtbarkeit und Unfähigkeit, wenn du damit zu Gott gehst und Gott in dein Leben hineinlässt, dass daraus plötzlich etwas erwächst, was größer ist als dein Bedürfnis. Größer ist als nur die Hilfe für dich. Und dann die Elisabeth. Die Elisabeth, wer sie noch kennt, ist die Mutter von Johannes dem Täufer. Und was war die Frau? Unfruchtbar. Und was bringt sie hervor? Den größten Mann, von dem Jesus sagt, das ist der Größte im Alten Bund. Niemand ist größer, er ist der größte Prophet, er ist der wichtigste Mann im ganzen Alten Testament. der kommt aus Unfruchtbarkeit. Ich meine, wir Menschen würden es doch anders auffassen. Wir würden sagen, Potenzial, Möglichkeiten, bisschen Förderung, schon geht's ab. Gott ganz anders. Nichts geht mehr, völlige Frustration. Mensch wendet sich ganz an Gott und bam, Bombe explodiert. Ganz anders wie wir Menschen. Und wenn man weiterschaut, dann muss man natürlich sagen, okay, jeder von uns hat Bereiche in seinem Leben, wo wir vielleicht unfruchtbar sind. Vielleicht ist es dein Beruf. Du hast seit Jahren versucht, einen vernünftigen Job zu kriegen. Du hast versucht, dich zu etablieren. Aber egal, was du machst, du scheinst unfruchtbar zu sein für deinen Job. Unfruchtbar, dass man deine Werte erkennt. Vielleicht ist es in deiner Beziehung. Du walkst allein. Du alleine wirkst, oder du läufst alleine auf jeden Fall. Du walkst alone. Ja. Blöd. Vergiss es. Also, bist einfach einsam und hast alles probiert. Schon das fünfte Single-Life-Workshop hinter dir und hast schon in den einschlägigen christlichen Kontaktanzeigen alles inszeniert und wie sie sehen, sehen sie nichts. Irgendwie scheint es nicht den richtigen Deckel für den richtigen Topf zu geben. Das kann so sein. Und dann bist du in dem Moment gefühlt unfruchtbar für diesen Punkt. Oder ist es so, dass du von dem Megadienst träumst? Du hast immer schon das Gefühl, boah, es zuckt so in meiner Hand, wenn ich Bibel lese, ich bin bestimmt der nächste Billy Graham und eigentlich brauche ich nur die Szene. Endlich, Rainer, geh mal von der Bühne runter, du besetzt die ganze Zeit, ich lass mich mal hier hinstellen, ich bekehre alle. Also kann ja so sein, man hat da so Zuckungen manchmal, ne? Und du versuchst es und wenn der Reinhard nicht weicht, dann gehst du halt zum Andreas Herrmann, der macht dann auch nicht mit und zum Schluss sind es die bösen Christen, die böse Gemeinde, die schlechten Chancen und keiner versteht dich eigentlich. Und irgendwann bist du an dem Punkt, dass du sagst, ich scheine unfruchtbar zu sein für den Dienst. Irgendwie klappt es nicht. Ich habe da so das Zucken in der rechten Hand, aber keiner will mich, keiner mag mich. Ich bin unfruchtbar. Und vielleicht ist es Versorgung. Du versuchst alles, du arbeitest hart, du hast geerbt und egal wie schnell, immer sofort rutschst durch deine Hände und an irgendeinem Punkt stellst du fest, du hast Mangel. Und egal was du machst, du kommst irgendwie nicht aus diesem Setting von Mangel raus. Scheinbar scheinst du für Wohlstand unfruchtbar zu sein. Und genau diese, da kann man natürlich das Spiel beliebig fortsetzen, das sind nur vier Beispiele, da gibt es Dutzende. Es gibt immer wieder so Punkte in unserem Leben, wo wir feststellen, wir haben uns bemüht, wir haben alles Mögliche versucht, es klappt einfach nicht. Und dann würden die meisten ja, es gibt dann auch so Leute, die sind dann immer böse auf alle anderen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr natürlich nicht, ihr kennt aber bestimmt jemanden, der so ist, also ihr sicher nicht, ja. Also da gibt es bestimmt mal irgendwo Leute ganz weit weg von hier, die wohnen alle da hinten hinter den Bergen. Ja? Und da hinter den Bergen, da gibt es Leute, die ärgern sich dann, weil man ihnen keine Chance gibt, weil man sie nicht fördert, weil das alles gemein ist und alles ist so bös. Und ehe du dich versehen hast, bist du eine verbitterte Zwiebel. Und egal, was man bei dir anschneidet, da kommt immer nur Bitterkeit raus, immer nur hey, hey, hey. Und das nützt dir nichts. Das wird an deiner Situation überhaupt nichts ändern. Du kannst noch so viel murren und mulmen und grümen, das wird dir nicht helfen. Sondern das, was du tatsächlich machen musst, du musst mit diesem Anliegen zu Gott gehen. Gott ist unser Promoter. Gott ist derjenige, der sich unserer Sachen annimmt. Da können Menschen tatsächlich nicht helfen. Wer kann helfen bei Unfruchtbarkeit? Gott. Und dann gibt es folgende Vorgehensweise. Wir suchen Gott. Wir fangen an, ihn wirklich aufzusuchen und bringen ihm diese Sache, die in uns nicht zur Ruhe kommt, wo wir fühlen, da ist alles tot. Und wir bringen ihm das, und ich finde, dieser Gedanke, wie Hannah das gebracht hat, so mit dieser Inbrunst, mit diesem wirklichen Ernstmachen. Also dieses Gebet, was ernst macht, kennt ihr vielleicht, ne? Also dieses Gebet, wo ich sage, so, jetzt reden wir Gott. jetzt mache ich ernst. Und wo du wirklich hingehst und heulst und Tränen vergießt und in, was weiß ich, machst, halt eben einfach dein Herz ganz und gar vor Gott ausschüttest. Und dann kommt der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist Gott wirklich glauben. Wenn du Gott gesagt hast, was dein Anliegen ist, dann musst du lernen, Gott wirklich zu glauben. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir sehr stark auf das Irdische schauen. Aber im Grunde genommen ist es so, Gott hat Wahrheiten gesprochen, einmal in seinem Wort, aber auch durchaus durch Worte, die er dir persönlich gegeben hat. Und die Frage ist, glaubst du diese Worte? Dazu muss man verstehen, es gibt zwei Realitäten, die wir permanent auf der Welt haben. Der begegnen wir auch ständig in der Bibel. Und zwar zwei Realitäten, die gleichzeitig miteinander existieren. Ich will das mal kurz erklären an einem simplen Modell. Wenn du auf irgendwo am Meeresstrand stehst, Richtung Osten, und dann früh am Morgen, und was siehst du? Eindeutig, die Sonne kommt aus dem Meer raus. Ja? Wow, super Sonnenaufgang. Ja? Du sagst, Schatz, schau mal, wie schön die Sonne aufgeht. Ja? Und dann bist du aber, musst du jetzt dich mal dir vorstellen, du wärst in einem Raumschiff, du wärst E.T., du hättest Antennen an den Ohren, ja? Und dann, ja, nach Hause hier von dir, genau. Und dann guckst du auf die Erde und dann siehst du keinen Sonnenaufgang. Du siehst, dass die Sonne, die Erde sich gedreht hat. Die Sonne war die ganze Zeit ruhig da gestanden, aber die Erde hat sich gedreht. Da sagst du deinem Schatz, schau mal Schatz, wie schön die Erde sich gedreht hat. Ist nicht genauso romantisch, aber genauso real. Beides stimmt. Es ist eine Frage des Standpunkts, was für dich Wahrheit im Moment ist. Und so gibt es eine himmlische Wahrheit. Das sind die Wahrheiten, wo Gott über unser Leben ausgesprochen hat. Die Wahrheiten, die er uns zugesagt hat. Das ist eine himmlische, existente Wahrheit. Und die existiert gleichzeitig mit der irdischen Wahrheit, die nämlich in der Zeitkapsel dieser Erde gefangen halten wird. Denn die Bibel lehrt uns, dass es einen ersten Tag gab. Wer hat schon mal gelesen, dass es heißt in der Bibel der erste Tag? Was impliziert der erste Tag? Naja, dass es davor noch keinen anderen gab. Ziemlich einfache Logik, ne? Wisst ihr was? Ich habe in der Bibel weitergelesen, da steht dann irgendwann am letzten Tag. Also offensichtlich gibt es auch den letzten Tag. Also gibt es zwischen dem ersten Tag und dem letzten Tag, und wisst ihr, was dazwischen drin passiert? Man nennt es Zeit. Gott hat die Zeit geschaffen, und zwar den ersten und den letzten Tag, und wir haben ihn unterteilt in 24 Stunden, 60 Minuten, 60 Sekunden. Es war aber unsere Idee, das so zu machen. Es existiert Zeit. Und der Schöpfer, gute Frage, ist er denn der Zeit unterworfen? Nein. Denn der Schöpfer ist der Erschaffer der Zeit und steht außerhalb der Zeit. Und wenn Gott jetzt sagt, seine Wahrheiten, dann sind die zeitlos. Dann sind die real, auch außerhalb unserer Erde. Und wenn Gott zu mir sagt, dass er seine Liebe in mein Herz ausgegossen hat durch seinen Geist, wisst ihr, was dann ist? Dann ist die himmlische Wahrheit, dass diese Liebe bereits in mir drin ist, durch den Heiligen Geist. Und meine irdische Wahrheit ist, dass ich immer wieder das Ventil aufmachen muss, damit sie rausfließen kann. Tag für Tag. Und in jeder Situation. Und gerade bei denen, wo es gar nicht so mag. Denn die Wahrheit ist, Gott hat seine Liebe in unsere Herzen, wenn wir Jesus angenommen haben, ausgegossen. Die Wahrheit ist, das ist die Bibelstelle in Kolosser, da steht, ich habe es vorhin kurz rausgesucht, damit ich es euch mal kurz vorlesen kann. Oh yes. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Das steht Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Also Gott hat schon alle Mächte, alle Gewalten, alle Dämonen, alle Power, hat er längst entwaffnet und hat sie längst kaputt gemacht. Die sind längst am Ende. Das ist die himmlische Wahrheit. Und dann schreibt Paulus ein Stück weiter über die irdische Wahrheit. Wir haben es aber nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Gewaltige in der Luft. Ja, was ist jetzt wahr? Beides. Die himmlische Wahrheit autorisiert mich, über die irdische Wahrheit zu herrschen. Denn die himmlische Wahrheit ist Gottes Wahrheit und die ist dominant über die irdische Wahrheit. Und wenn ich in Anspruch nehme, was Gott gesagt hat in seinem Wort und es anwende auf diese Zeit hier unten, werde ich sehen, dass sein Wort Macht hat und Kraft hat, dass es die Wirklichkeit verändert. Okay? Also Gott wirklich glauben bedeutet, die Dinge, die er sagt, auch ernst zu nehmen und egal, ob ich sie jetzt sehe oder nicht sehe, sie für Wirklichkeit für mich zu erklären. Versteht ihr, was ich meine? Es muss nur tatsächlich das Reden Gottes sein. Es muss am besten sein Wort sein. Dass ich mir sicher sein kann, dass er es gesagt hat. So ein ganz praktisches Beispiel hat uns die Bibel auch geliefert. Da gibt es den guten Petrus. Der gute Petrus sieht Jesus auf dem Wasser laufen und sagt, schick, das will ich auch. Was wissen wir aus der Wissenschaft? Menschen können nicht aufs Wasser laufen. Warum? Ihre Füße sind nicht breit genug. Also wenn du so breite Füße haben würdest, dass du auf Wasser laufen könntest, sähe etwas seltsam aus. Dann müssten die Schuhe so anziehen. Vermutlich. Also, wir können nicht auf Wasser laufen. Und dann sagt Petrus was Schlaues zu Jesus. Sagt, Herr, befehle mir, zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm, das war das Wort Gottes. Und aufgrund des Wortes Gottes hat er so gemacht. Und die anderen Jünger, die waren alle zu feige geblieben im Boot. Was ist das Resultat davon? Sie haben nie erlebt, wie es ist, auf Wasser zu laufen. Petrus hat es rausgefunden. Weil er sich auf Gottes Wort eingelassen hat, was Gott gesprochen hat. Verstehen wir die Systematik? Also, wenn ich in meinem Leben Bereiche der Unfruchtbarkeit habe, und wenn ich warte auf Befreiung und Durchbruch wie eine Tama, dann muss ich mich einlassen auf das Wort Gottes und es glauben. Und der nächste Schritt ist, was mache ich, bis es passiert? Ich wache aktiv. Aktiv wachen. Wisst ihr, was aktiv wachen ist? Aktiv wachen ist, dass ich das tue, was ich im Moment tun kann und nicht versuche, die Dinge zu tun, die ich noch nicht tun kann. Aber ich tue die Dinge, die ich jetzt tun kann. Und darin bin ich treu. Weil ich aktiv wache, ich warte, dass Gott sein Wort erfüllt. Und darin bin ich aktiv. Hört ihr mich? Winkt mir mal mit der Hand, wenn ihr mir noch zuhört. Ansonsten, Vorschlag, können wir in die frische Luft gehen, durchatmen, wiederkommen. Projekt Durchbruch. Ich möchte, dass wir durchbrechen. Und durchbrechen in der Situation, in der wir unfruchtbar sind, wo bis jetzt nichts passiert ist, wo wir bis jetzt keinen Durchbruch hatten, aber wir wissen, dass Gott gesagt hat, dass wir den kriegen sollen. Und da drin, das halten wir fest, und da drin wachen wir und sind aktiv. Wir hocken uns nicht in unser Zimmer, lutschen am Daumen und warten, bis es anders wird, sondern wir tun jetzt die Dinge, die jetzt wichtig sind. Wenn wir das machen, garantiere ich uns, dass wir erleben werden, dass auch wir Durchbruch kriegen. Da gibt es zwei wunderschöne Beispiele. Da sind zwei Leute in der Schrift, in der Bibel, im Lukas-Evangelium. Das eine ist der Simeon, das andere ist auch die Hanna, aber die Prophetin Hanna. Und die hatten ein Wort von Gott, nämlich, dass sie nicht sterben würden, bevor sie den Retter der Menschheit sehen werden, den Messias sehen werden. Sie werden nicht sterben, bevor das geschieht. Jetzt hatten die ein Problem, die Hanna war glaube ich schon über 80. Die waren schon ziemlich alt. Und da hätte man auch mal fragen können, lieber Gott, du weißt schon genau, dass ich nicht ewig lebe, ja? Aber nein, Gott sprach sein Wort und wisst ihr, was passiert? Sie erleben, dass Jesus, als er 8 Tage alt war, an ihnen vorbeigetragen wird und sie erkennen in dieses Baby, das wahrscheinlich nicht anders ausgesehen hat als andere Babys, erkennen sie den Retter der Welt. Das passiert immer dann, dass wir so eine Schau kriegen, wenn wir aktiv wachsam leben, dann sehen wir die Dinge Gottes. Der Samuel ist, was Hanna bekommen hat. Und das heißt, Der Name Samuel bedeutet, ich bin erhört von Gott. Wenn du den Samuel haben möchtest, musst du zu Gott gehen, musst dich von ihm beschenken lassen mit seinem Wort und aktiv wachsam sein, damit du es bekommst, deinen Samuel, dass Gott dich erhört. Gott erhört jeden und er will es. Er will es von ganzem Herzen. Und wir dürfen es ergreifen. Und manchmal dauert es eine Strecke. Und ich weiß nicht, warum die Strecke da ist. Aber die ist manchmal da. Und ich lade euch herzlich ein, euch einzulassen, mit Hannah dieses klare Hinzutreten zu Gott. Dieses Ergreifen. Wir haben vorhin gehört von dem Anfassen des Zipfel des Gewandes von Jesus. Das ist so eine Hannah-Action. Ja? Ich lass dich nicht weggehen. Ich halte dich fest. Denn ich glaube dir, dass du es gut mit mir meinst. Und dass du mich heilen und befreien kannst. Dazu möchte ich einladen. Und ich habe am Anfang gesagt, ich glaube, dass heute ein Tag ist, wo Menschen berührt werden auf übernatürliche Art und Weise. Und wenn du in deinem Leben während der Predigt jetzt festgestellt hast, dass es irgendetwas in deinem Leben gibt, wo du fühlst wie eine Hannah, wo du sagst, da bin ich eigentlich tot. Das habe ich oft versucht, aber es hat noch nichts gebracht. Wenn es dich betrifft, bitte ich dich, dass du jetzt aufstehst hier, dass wir miteinander beten können. Da, wo du empfindest, da ist nichts in mir, was ich tun kann, damit es kommt. Da bin ich unfruchtbar. Dann ist es der Moment, wo du aufstehen darfst, damit du Gott zeigst, dass du seine Botschaft annimmst für dich persönlich. Denn das ist das Zeichen. Leg deine Hand jetzt vielleicht einfach mal auf dein Herz. Lieber Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass du mit Heilung hier bist, mit Befreiung und dass du verwurstelte Lebenssituationen freisetzen möchtest. Vater, ich danke dir, dass du in diesem Moment zu jedem Einzelnen gehst, der hier steht, durch deine Engel, durch deinen Geist. Und Herr, ich bitte dich, dass es jetzt geschieht, dass die Dinge jetzt passieren in den Herzen der einzelnen Leute. Und dass jetzt dein Wort ergeht zu ihnen, das Wort der Freiheit, das Wort der Erneuerung, dass es jetzt geschieht. Vater, ich bitte dich im Namen Jesu, dass jetzt Heilung passiert, dass jetzt Befreiung passiert, dass die festgefahrenen Situationen wieder in Bewegung kommen, zu deiner Ehre. Heiliger Geist, ich lade dich ein, mit deiner Kraft jetzt zu kommen, ganz stark, ganz stark. Du gehst nicht an uns vorbei, ohne uns zu segnen, da bin ich mir sicher. Und danke, dass unsere Unfruchtbarkeit was Großartiges hervorbringen wird, zur Ehre von dir und zum Segen von anderen Menschen. Danke, dass es jetzt kommen wird. Und ich setze das frei im Namen Jesu über jede einzelne Situation, die jetzt hier vertreten ist. Ich setze das frei in Jesu Namen. Amen. Wir haben das Angebot, nach dem Gottesdienst hier nochmal ganz konkret für jeden Einzelnen zu beten, der denkt, ich brauche noch ein bisschen Gebet. Ich glaube, dass Gott schon viel jetzt in dieser Sekunde getan hat. Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir auf Wasser gehen können, wenn Gott es gesagt hat. Und für mich war eine der ganz großen Highlights der letzten Zeit, dass mir nochmal so bewusst geworden ist, ich bin gestorben, ich bin tot. Die Bibel sagt, ich bin mit Christus am Kreuz gestorben. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Steht doch so drin, nicht? Wenn ich tot bin, bin ich tot für die Sünde. Und wenn ich für die Sünde tot bin, hat die keine Chance mehr bei mir. Wahr? Wahr. Da bin ich unfruchtbar normalerweise. Aber Gott hat mich fruchtbar gemacht durch sein Wort. Er hat gesagt, ich bin mit Christus gestorben. Und das ist eine Wahrheit, eine himmlische Wahrheit. Und ich hole sie runter und will erleben, dass sie hier irdisch Gestalt gewinnt. Weil das ist das Geheimnis für vollständige Freiheit von allen Dingen, die nicht gut sind. Gott macht uns frei. Sein Wort ist die Wahrheit. Seine himmlische Wahrheit existiert länger, ist kräftiger als jede irdische Wahrheit. Denn die Super ist oben drüber. Ist größer. Ich lade euch ein, die kommenden Wochen damit zu verbringen, zu sehen, was Gott für euch Gutes tun kann und wie ihr in dieser himmlischen Wahrheit laufen könnt, sie gebrauchen könnt und sie anwenden könnt. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.